Wir sind immer noch beim letzten Vers des Unser Vaters. Ich lese nochmal den ganzen Vers. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, dieser Vers, beziehungsweise über diesen Vers, mache ich insgesamt 3 Predigten. Heute werden wir die 2. hören. Und nächstes Mal dann, so der Herr will, die 3. über das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Heute, errette uns von dem Bösen. Ich bin ja ein bisschen letztes Mal schon drauf eingegangen, als wir das Thema behandelt haben, führe uns nicht in Versuchung. Und möchte da jetzt heute noch genauer drauf eingehen, was damit gemeint ist, beziehungsweise was wir da beten, wenn wir beten, errette uns von dem Bösen. Eine wichtige Aussage, die wir in der Schrift finden, finden wir im Lukas-Evangelium, wo es darum geht, dass der Böse die Gläubigen begehrt. Lukas 22, Vers 31. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Also was möchte der Satan tun? Der Satan möchte, in dem Fall jetzt natürlich den Petrus, beziehungsweise euch, er sagt ja zu euch, also die Jünger, euch zu sichten wie den Weizen. Und so trifft es auch auf uns zu. Der Satan möchte uns sichten wie den Weizen, das heißt, er möchte uns zerstören, vernichten, lähmen, aus Gottes Hand reißen und uns alles Schlechte zufügen, da er Gott hasst und deswegen hasst er auch diejenigen, die von Gott geliebt sind. Und das ist eins der Pläne Satans, also er kämpft gegen die Gläubigen, er möchte sie zerstören und auf der anderen Seite verblendet er die Ungläubigen, so dass sie nicht zum Glauben kommen. Er hat ihnen die Sinne verblendet, so dass sie das helle Licht des Evangeliums, dass es ihnen nicht aufleuchtet. Also er wirkt sowohl in den Ungläubigen, indem er dieses lügenhafte System beeinflusst und regiert. Er wird nicht umsonst der Gott dieser Welt genannt, weil er eben hier ziemlich viele Dinge in der Hand hält und beherrscht. Auf der anderen Seite möchte er, wie wir an dieser Stelle gelesen haben, die Gläubigen eben besonders angreifen. Und somit haben Gläubige besonders stark auch mit dem Widersacher zu kämpfen. Es kann sein, als sie noch ungläubig waren, war das überhaupt kein Thema für sie. Sie haben nichts vom Teufel gewusst und haben sich auch nicht so gefühlt, als wären sie angegriffen. Ich sage das als Beispiel, weil es da solche und solche wieder gibt. Und wenn sie dann zum Glauben kommen und anfangen, dem Herrn zu dienen oder ihm dienen zu wollen, werden sie konfrontiert mit teuflischem Widerstand. Was wir hier beim Petrus natürlich schon sehen, ist die Aussage Jesus: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Also hier sehen wir diese Fürsprache Jesu, die da ist und die auch bei jedem Gläubigen da ist. Dieses Vorrecht hat jeder Gläubige, dass der Herr für einen betet. Sogar in den Momenten, wo wir nicht beten oder nicht beten können oder gelähmt sind und wie auch immer, betet doch der Herr für uns und tritt für uns ein vor dem Vater. Und trotzdem sollen wir natürlich beten, erlöse uns von dem Bösen, errette uns von dem Bösen, weil wir hoffen und erwarten, von dem Bösen befreit und errettet und erlöst zu werden. Und wir werden noch sehen, in welchen Bereichen das geschieht. Wir lesen in Offenbarung 12, Vers 9. Da lesen wir einige Bezeichnungen des Teufels. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Also das ist ein Ereignis, das noch zukünftig ist. Deswegen ist es momentan so, dass der Satan noch nicht hinabgeworfen worden ist. Das heißt, er herrscht in den Lüften und er verführt den Erdkreis mit seinen Dämonen zusammen, hält er praktisch diese Welt in seiner Hand und verführt die Menschen. Und die Menschen sind sich meistens dessen nicht bewusst. Sie glauben diesem lügenhaften System und glauben, dass das gut ist, was nicht gut ist, und sind da absolut integriert. Und somit sind nicht nur die Dämonen Helfer Satans, sondern auch die verführten Menschen sind Helfer Satans. Sie sind nämlich unter seiner Kontrolle und Herrschaft und tragen dazu bei, dass diese Welt, dieser Erdkreis verführt wird. Sie sind in diesem System mit drin. Und von dem her sehen wir einen zweiten Feind, den wir haben. Wir haben den ersten Feind, das ist der Teufel. Wir haben aber noch einen Feind, das ist diese Welt. Und wir haben noch einen dritten Feind. Und wer ist dieser dritte Feind? Genau, der dritte Feind sind wir selbst. Und unser, im Prinzip unser Fleisch. Und unser Kampf richtet sich eben gegen den Teufel, gegen die Welt und gegen uns selbst. In diesem Kampf stehen wir. Und das ist das Böse, das uns immer wieder zu schaffen macht. Und wo wir auch oft beten müssen, erlöse uns, errette uns von dem Bösen. Und wir wissen auch, dieses Gebet wird erhört werden in der Zukunft, aber es wird auch schon oft und häufig jetzt erhört werden. In 1. Timotheus 5, Vers 15, da lesen wir, wie der Teufel versucht, Menschen, die sich als gläubig bezeichnen und irgendwo danach trachten, dem Herrn nachzufolgen, was er tut in Vers 15. Denn etliche haben sich schon, also 1. Timotheus 5, Vers 15, denn etliche haben sich schon abgewandt dem Satan nach. Das heißt, hier sehen wir eine Gefahr, dass jemand, der ein Bekenntnis hat, sich doch wieder abwendet dem Satan nach. Und wenn wir das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld anschauen, dann wissen wir, dass es diejenigen sind, die nur scheinbar dabei waren, aber das Wort nicht wirklich Fuß fassen konnte im Herzen. Und es äußert sich dann darin, dass sie wieder abirren von der Wahrheit, die sie Vorgaben gehabt zu haben, aber eben nicht wirklich hatten. Weil es aber diese Gefahr da ist und der Teufel eben genau das probiert und somit auch andere wieder in Not bringt und in Sorge bringt, ist es etwas, was wir, dessen wir uns bewusst sein müssen. Der Satan kommt nicht nur als direkt der Böse, sondern er liebt es, sich als Engel des Lichts zu verkleiden, und er liebt es, solche Menschen zu produzieren, die gerecht erscheinen und die wie Gläubige erscheinen. Und die so wieder andere verführen. Und da gibt es ja, wenn wir uns die verschiedenen Denominationen und Kirchen anschauen, da sehen wir viele, die im Namen Jesu daherkommen und behaupten, gerecht zu sein und sich gerecht darstellen, aber sie sind es nur scheinbar. Und dann gibt es solche, die gehen von Gemeinde zu Gemeinde und schleichen sich ein und geben vor, den Herrn zu lieben und wollen sich integrieren und wollen Fuß fassen, und man merkt überhaupt nicht, dass irgendwas nicht stimmt am Anfang. Und irgendwann, nach einiger Zeit, kommt es aber dann doch raus. Aber es kann sein, dass sie dann schon einiges an Unheil angerichtet haben und falsche Lehren hintenrum in kleinen Gruppen verbreitet haben und einige dann in ihre Gefolgschaft gezogen haben. Und so sehen wir die Verführung, wie der Teufel eben auch verführt, die Gemeinden zu durchdringen. Und wenn wir den heutigen Zustand anschauen von Gemeinden, dann sehen wir, dass sie überall um sich greift und dass man wirklich lange suchen muss, bis man eine Gemeinde findet, wo diese falschen Lehrer und diese Diener des Teufels nicht eingedrungen sind und irgendwo einen gewissen Einfluss gewonnen haben. Und da weiß ich auch einige Beispiele von einem Bruder aus der Schweiz zum Beispiel, habe ich ja auch schon manchen erzählt. Aber er ist schon mit einigen solchen konfrontiert worden, die kamen und die gesagt haben, dass sie gläubig sind und die akzeptiert worden sind von dieser Brüdergemeinde, die er immer wieder besucht, die nicht charismatisch ist oder sonst was in die Richtung. Aber er war Charismatiker, hat aber dagegen eigentlich geredet und es kam dann erst nach Jahren raus, dass die anderen es auch gemerkt haben. Er hat es gleich gemerkt gehabt und sie gewarnt, aber sie haben auf die Warnung nicht gehört. Und nach Jahren gab es dann eine sehr traurige Auseinandersetzung, als es dann offenbar wurde, dass es so ist. Und so ist es etwas, was sehr subtil passiert, sehr im Hintergrund und gar nicht direkt bemerkt wird unbedingt. Und das ist ja eben auch die Schlaue des Teufels. Und wir selbst als Gläubige, ja, wir sind so schwach. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, beziehungsweise getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das heißt, wir sind alle Zeit abhängig von dem Herrn und von seiner Güte und Gnade, dass wir uns in seine Hand werfen und ihm vertrauen, dass er uns bewahrt vor dem Bösen, dass er uns behütet. Und wir dürfen nicht dahin kommen, dass wir denken, jetzt bin ich schon so weit im Glauben und in der Bibel und im Wort, dass ich gut stehe und dass ich nicht mehr so leicht verführbar bin. Das ist eben nicht der Fall, sondern wer meint zu stehen, sieht zu, dass er nicht falle. Und wir sind immer vom Herrn abhängig. Wir sind immer vom Herrn abhängig, dass er uns bewahrt und beschützt. Es kann auch sein, dass man auf eine falsche Lehre reinfällt, weil man gewissermaßen unachtsam ist. Und deshalb sollte auch dieses Gebet, erlöse uns von dem Bösen, damit einhergehen, dass man betet, Herr, schenk uns gute Lehre und gute Lehrer, die das Wort in Wahrheit und Geradlinigkeit austeilen. Es ist wichtig, für diejenigen zu beten, die lehren, die das Wort weitergeben. Und wenn ich hier predige, ich bin immer abhängig vom Herrn Jesus, die Wahrheit zu predigen. Und es ist absolut notwendig, dass ihr für mich betet, dass ich das Wort Gottes recht weitergebe und dass jeder, der hier in der Gemeinde das Wort Gottes weitergibt, auch der Harald, wenn er Begrüßung macht, dass auch er im Gebet getragen wird, dass ich nicht irgendwo was Falsches einschleichen kann. Es kann ja sein, dass es manchmal mit einer Kleinigkeit anfängt und dann immer größere Ausmaße annimmt. Und deswegen ist ein Gebet und ein tragendes Gebet für diejenigen, die wirklich das Wort austeilen und weitergeben, dringend notwendig. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt gleich sein muss, dass jemand, der im Wort gegründet ist, auf Irrlehren reinfällt. Es kann sein, er steht weiter fest durch die Gnade des Herrn und predigt die Wahrheit. Es kann aber dennoch sein, dass derjenige, der das Wort weitergibt und das Wort lehrt, selber irgendwo gelähmt wird durch den Teufel, durch Angriffe, durch Anfechtungen und dann eben nicht mehr so fähig ist, das Wort weiterzugeben, sich zu schwach fühlt oder wie auch immer. Und auch da ist es nötig, dass die Geschwister der Gemeinde beständig und regelmäßig beten für diejenigen, die am Wort dienen. Dass es wirklich ein Herzensanliegen ist und dass man nicht denkt oder der Gedanke aufkommt, es ist ja selbstverständlich, dass jemand da ist, der am Sonntag das Wort weitergibt. Das ist jetzt schon zur Gewohnheit geworden und man denkt nicht mehr so dran. Es ist einem nicht mehr so wichtig, liegt einem nicht mehr so auf dem Herzen, weil es etwas Gewohntes geworden ist. Und genau dann kann es passieren, dass eben der Herr einem aufzeigt, dass es sehr wichtig ist, dies zu tun. Also in Bezug auf die Versuchung, in Bezug auf bewahre uns vor dem Bösen, erlöse uns, errette uns vor dem Bösen, auch das Gebet für gute Lehre und dass man selber gute Lehre bekommt. Und gute Lehre und das Wort Gottes zu bekommen, ist ein großer Schutz vor Verführung und ein großer Schutz, in die Fallstricke des Teufels zu gelangen. Das behütet einen vor vielen. Und somit ist es auch wichtig, auf der anderen Seite selber regelmäßig das Wort Gottes zu hören und dem ausgesetzt zu sein, der Predigt des Wortes, weil genau das es ist, was einen stärkt und was einen bewahrt, was einem neuen Trost und Mut und Kraft schenkt. Und somit sollte es ein Anliegen jedes Christen sein, regelmäßig eben auch teilzunehmen an den Versammlungen und das nicht zu vernachlässigen, wie im Hebräerbrief gesagt wird, verlasst eure Versammlungen nicht, weil es sehr schnell geht, wenn jemand sagt, heute komme ich mal nicht und das nächste Mal vielleicht auch nicht oder dann ist dieses wichtiger oder jenes wichtiger. Es ist sehr schnell, dass man irgendwo vom Wort Gottes wegkommt, ohne es richtig zu merken und selber noch zu meinen, es ist alles in Ordnung und ich beschäftige mich mit dem Wort und komme so selber weiter und wachse weiter. Im Epheserbrief, da lesen wir etwas von diesem Kampf, dem wir ausgesetzt sind. Und ich kann da jetzt nicht ganz drauf eingehen, das ist vielleicht das Thema von einer anderen Predigt. Aber da lesen wir, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. Da wird uns gesagt, wir sollen die ganze Waffenrüstung Gottes ergreifen. Warum? Weil im Vers vorher gesagt wird, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Gegen diese Mächte kämpfen wir, gegen diese Mächte richtet sich unser Kampf. Nun ist die Frage, wie kämpfen wir gegen diese finsteren Mächte? Gehen wir hin und greifen sie an und gebieten ihnen zu weichen und führen so den Kampf gegen diese Mächte? Nein, sondern wenn wir diesen Text lesen über die Waffenrüstung Gottes, wo es um den Brustpanzer geht, um die Füße, die Stiefel des Gerechtigkeits, des Evangeliums des Friedens, die gestiefelt mit der Bereitschaft zum Zeugnis für das Evangelium des Friedens, Entschuldigung, den Schild des Glaubens, die feurigen Pfeile des Bösen, die damit ausgelöscht werden, ein Helm des Heils und das Wort Gottes, das Schwert des Geistes. Wenn wir diese Dinge anschauen, dann sehen wir, dass all diese Dinge sich auf den Glauben beziehen. Das Schild des Glaubens löscht die Pfeile des Bösen aus und die ganze Waffenrüstung hängt mit dem Glauben zusammen. Die Waffenrüstung Gottes ist nicht etwas, was wir auf mystische Weise anziehen und uns vergegenwärtigen und vorstellen, dass wir uns jetzt diese Teile anziehen und damit gekleidet sind. Nein, sondern die ganzen Teile dieser Aufforderung, dieses Kampfes, da geht es um den Glauben. Und durch den Glauben überwinden wir die Angriffe des Bösen. Das heißt, in verschiedenen Situationen, wo wir angefochten sind oder wo wir merken, wir werden zurückgehalten von dem Bösen, ist die Antwort der Glauben. Der Glaube ist was, was Jesus auch selbst immer wieder betont hat. Er sagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und somit sollen wir diese Angriffe, denen wir ausgesetzt sind, durch den Glauben überwinden. Und der Glaube beinhaltet unter anderem das Werk des Herrn Jesus, dass wir darauf vertrauen, dass er alles vollbracht hat und dass wir uns darauf stützen, auf diesen Sieg, den er errungen hat. Im Kolosserbrief, da lesen wir, was der Herr getan hat mit diesen Mächten. In Vers 15, Kapitel 2, Vers 15, Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Das heißt, Jesus hat über den Teufel und über die finsteren Mächte bereits triumphiert. Er hat über sie gesiegt durch seinen Tod am Kreuz. Und der Glaube daran ist das, was uns frei macht. Wir dürfen nicht auf unser Gefühl schauen und dann analysieren und denken, wir fühlen uns jetzt so, weil der Teufel uns angreift. Nein, sondern wir sollen weg von uns schauen und uns auf dieses Werk stützen, das der Herr getan hat, und vertrauen, er hat darüber triumphiert. Und dieser Glaube ist ja das, was so besonders ist, weil wir aufgefordert sind zu glauben, ohne dass wir ein Zeichen von Gott haben oder sonst irgendetwas, dass er antwortet oder eingreift. Nein, wir glauben und vertrauen blind. Wir vertrauen entgegen unseren Gefühlen. Oft sind wir von unseren Emotionen hin und her getrieben. Und da ist jetzt der Teufel auch an, indem er versucht, uns unruhig zu machen, uns friedlos zu machen, uns einzureden, irgendwas stimmt da nicht und so weiter und so fort. Und wir lassen uns davon wegreißen und verlieren dieses blinde, kindliche Vertrauen auf das vollbrachte Werk des Herrn, auf das Wort Gottes. Und wir sollen aber dieses blinde und kindliche Vertrauen haben. Und egal wie wir uns fühlen, auch wenn wir uns noch so elend fühlen, stützen wir uns auf den Herrn und das, was er getan hat. Und so werden wir frei. Und da gibt es ja dieses schöne Beispiel von Taljabu, wie da dieser ganze Taljabu-Stamm zum Glauben gekommen ist, oder ein großer Teil. Und dann aber, als sie zum Glauben gekommen waren, Angriffe kamen. Und gerade einer, der besonders mit Geistern und so weiter zu tun hatte, hatte besonders darum zu kämpfen. Dieser Geist, den er immer wieder gerufen hatte, kam wieder und hat ihm eingeredet, er hätte Macht über ihn. Und er hat diesem Geist nachgegeben und hat dann wieder gefastet und andere Dinge getan, die ihm da befohlen waren, um frei zu werden. Und erst nach einer Weile ist ihm klar geworden, dass er darauf reingefallen ist und dass der Herr ja den Sieg darüber errungen hat. Und sie haben ihm die Bibelstellen dann gezeigt, dass er einfach vertrauen soll. Und das hat er dann getan. Er hat einfach diese Bibelstellen dann hergenommen und hat sich blind auf diese Bibelstellen vertraut, sogar in den Zeiten, wo dann diese Angriffe kamen und wo diese Mächte versucht haben, ihn zurückzuziehen, hat er dem nicht stattgegeben, sondern hat einfach auf das Wort geschaut und hat vertraut und geglaubt, unabhängig von seinen Gefühlen und von seinem Gemütszustand, und hat sich darauf verlassen. Und er hat es so oft wiederholt und immer wieder gemacht, bis er dann wirklich durch das Wort Gottes, durch das Vertrauen auf den Herrn, dann vollends frei war. Und so ist es wichtig, dass wir da vertrauen und glauben. Und nun ist es aber so, dass der Widersacher es ja manchmal schafft, uns zu lähmen. Und was passiert, wenn er geschafft hat, uns zu lähmen? Dann können wir vielleicht nur noch seufzen, Herr, errette uns von dem Bösen. Und dieses Gebet geht dann damit einher, dass wir darauf vertrauen, dass er für uns betet, dass er der Fürsprecher ist beim Vater und er hat es versprochen. Und so wie beim Petrus, als er ihn verleugnet hatte, wusste Jesus das bereits schon vorher, er hat es ihm vorausgesagt, also es musste in das Leben von Petrus kommen, und die Umkehr war auch schon geplant. Er hat zu ihm gesagt, wenn du dich dereinst bekehrst, er hat einfach seine Umkehr gemeint, so stärke das Übrige, so stärke die anderen Schafe und Lämmer. Und somit war das alles auch in Gottes Plan inbegriffen. Also es ist durchaus so, dass wir in manchen Situationen eben uns schwach fühlen und des Herrn Gnade brauchen und seine Fürsprache brauchen. Die brauchen wir immer, um wieder dann einfach glauben zu können und um uns aufs Wort Gottes stützen zu können. Und nicht nur die Fürsprache Jesu, sondern auch die Fürsprache von den Geschwistern. Das heißt, wir können uns auch mitteilen und die anderen bitten, zu beten und einen selbst vor den Herrn zu bringen, dass man gestärkt und gekräftigt wird und dann auch wirklich glauben kann. So wie Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, dürfen wir uns in seine Hände werfen. Und das ist eben diese Kunst des Glaubens. Der Glaube ist eben nicht, wie in manchen Kreisen behauptet wird, eine Visualisierung von irgendwelchen Dingen, die wir mit unserer Kraft tun, Nein, sondern der Glaube ist ein uns in die Hände des Vaters, in die Hände des Herrn werfen. Wir werfen uns in seine Hände im kindlichen Vertrauen auf seine Verheißungen, auf seine Zusagen und wissen, wir sind in seiner Hand geborgen und nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Und wenn der Widersacher uns auch noch so oft einredet, er könne es tun und er wird es schaffen, nein, er wird es nicht tun und wir dürfen uns da auf die Verheißungen des Wortes stützen. Ja, wir haben diese Aussagen eben, dass der Widersacher umhergeht wie ein brüllender Löwe und schaut, wen er verschlingt. Und wir haben die Aussage im Jakobusbrief, Jakobus 4, Vers 7, die Antwort darauf: So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Fühlt euer Elend, trauert und heult, euer Lachen verwandle sich in Trauer und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Also hier sehen wir, dass der Widersacher eben kommt und versucht anzugreifen, und als Antwort sollen wir dem widerstehen, und wir widerstehen ihm, wie ich gesagt habe, nicht indem wir ihm gebieten, sondern indem wir glauben und uns davon nicht abbringen lassen, und indem wir uns zu Gott nahen, indem wir uns ihm unterwerfen, im Glauben, dass er da ist und dass er es verheißen hat, und eben in dem Zusammenhang auch: reinigt eure Hände. Manchmal ist es so, dass wir einfach manche Dinge, auf die wir uns eingelassen haben, dass wir sie vor den Herrn bringen müssen, um Vergebung bitten müssen, darüber traurig sein, nicht fröhlich sein darüber, wäre auch eine unnatürliche Reaktion, aber die Sache einfach vor den Herrn bringen und so die Hände von ihm reinigen lassen. Und wenn von dieser früheren Verhaltensweise noch etwas in unser jetziges Leben hineinreicht, es dann auch vor den Herrn zu bringen und ihm das hinzulegen, um es dann auch wirklich abzulegen und zu lassen durch seine Hilfe. Manche Dinge muss man immer wieder bringen, wenn man in manche Dinge wieder reinfällt oder wenn man manches wieder einholt vom früheren Leben. Das kann auch ein Angriff sein des Widersachers, dass Dinge, die man überwunden geglaubt hat, die eigentlich zum früheren Leben vor der Bekehrung gehört haben, einen plötzlich wieder einholen, plötzlich wieder eine Versuchung sind und versuchen, Macht über einen zu haben. Dann sollen wir das auch vor den Herrn bringen und vor ihm bekennen und ihn bitten: führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Und das kann sich eben darin auswirken, dass wir ein geteiltes Herz haben, dass diese Dinge uns einholen und wir sie auf der einen Seite lassen wollen, weil wir wissen, wir sollen sie lassen, auf der anderen Seite wollen wir sie nicht lassen. Und das ist ein geteiltes Herz, und dann sollen wir wirklich zum Herrn kommen und uns ihm dann unterwerfen, so wie es hier steht, und auch wirklich ihn bitten, dass er uns einen rechten Hass auf diese Dinge gibt, die er hasst. Ja, oft ist es so, dass wir Dinge lieben, die wir nicht lieben sollten, und diesen Hass Gottes, den er hat, weil er so heilig ist, eben nicht in uns haben. Und wir sollen die Sünde hassen, wir sollen das Böse hassen, und wir sollen es nicht in unserem Leben dulden oder dulden wollen oder damit spielen. Und da sind wir alle sehr schwach und gefährdet, da brauchen wir uns nichts einreden. Und wir müssen sowohl füreinander dafür beten, als auch für uns selbst. Und somit, das bringt mich auch zu dem dritten Punkt. Also wir haben zwei wichtige Punkte. Das eine ist eben der Teufel, dann die Welt und der dritte Punkt unsere eigene Sünde, und es alles hängt miteinander zusammen. In Bezug auf den zweiten Punkt erst noch was sagen, und zwar in Bezug auf die Welt haben wir einen Vers, den wir heute Morgen schon gehört haben. 1. Johannes 2, Vers 15, und zwar heißt es da: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht von dem Vater, sondern von der Welt. Und die Welt vergeht und ihre Lust, wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Also wir sollen die Welt nicht lieb haben, wir sollen der Welt nicht gleichförmig werden. Warum? Weil diese Welt eben vom Teufel beherrscht ist, vom Bösen beherrscht ist. Und wenn wir diese Welt lieb haben und die Dinge, die in der Welt sind, lieb haben, so gewinnen wir eben das lieb, was vergänglich ist, und unser Blick weicht von dem Ewigen, von dem unsterblichen, ewigen Gott, von unserem Vater und von dem Herrn Jesus. Und es sind drei Bereiche, die in der Welt eine besondere Versuchung darstellen. Das ist die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens. Das sind jetzt Bereiche der Versuchung, wie wir ja schon gehört haben. Brauche ich nicht mehr so genau drauf eingehen. Und es sind die drei Bereiche, mit denen man auch die Versuchung Jesu kategorisieren kann, die drei Versuchungen. Die Fleischeslust, nämlich das Brot zu essen, beziehungsweise Steine zum Brot zu machen. Die Augenlust, die Reiche der Welt zu begehren, und der Hochmut des Lebens, sich runterzustürzen, weil ja versprochen ist und verheißen ist, dass die Engel einen tragen werden. Und somit ist Jesus versucht worden, wie wir. Wir werden mit diesen Dingen konfrontiert in anderer Art und Weise. Und es kann sein, dass wir in manchen Bereichen gefallen sind. Und das heißt ja, dass der Gerechte fällt, aber wieder aufsteht. Und da, wenn wir gemerkt haben, wir sind gefallen, dürfen wir auch bitten, erlöse uns, errette uns von dem Bösen, dass er uns wieder aufrichtet in seiner Treue und Gnade. Ja, und es ist wirklich manchmal unverständlich, wie manche Christen oder die sich zum Herrn bekennen, alles, was in der Welt ist, so lieb haben und mitmachen können und riesige Fernseher in ihrem Wohnzimmer stehen haben und viele andere Dinge mitmachen, die in der Welt so üblich sind oder jetzt Mode sind. Wenn wir doch genau wissen, dass diese Dinge, die in der Welt sind, eben nicht von dem Vater sind. Und wir lieben doch den Vater, und somit sollten wir uns von Dingen distanzieren, die in der Welt so geliebt werden und so hochgepriesen werden und wirklich Götzen sind für die Menschen. Und wir reden uns dann ein, wir könnten das mitmachen, ohne dass es auch für uns zu Götzen werden. Ja, dann noch der Punkt, die eigene Sündhaftigkeit, das eigene böse Herz. Jeremia sagt schon, überaus trügerisch und bösartig ist das Herz, wer kann es ergründen? Und somit stellt uns unser eigenes Herz viele Fallen, und wir fallen oft auf unser eigenes Herz hinein und lassen uns verführen. Und diese Sünde, die innewohnende Sünde in unserem Herzen, ist eine Gefahr für den Gläubigen und kann ihn auch immer wieder in Not bringen und ein Zurückreißen und ein den Frieden nehmen, den man im Herrn hat. Was für ein Mittel hat uns der Herr gegeben, um dagegen anzukämpfen? Wir werden diesen Kampf nicht beenden und nicht vollenden, bis wir nicht beim Herrn sind, das wissen wir. Aber wir sollen trotzdem alles daran setzen, dagegen zu kämpfen mit den Mitteln, die der Herr uns gegeben hat. Und das sehen wir in Römer 6, Vers 11. Da lesen wir, also auch ihr, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. So, was ist da gemeint? Es geht hier wieder um den Glauben. Wenn gesagt wird, haltet euch selbst dafür, heißt es, wir sollen glauben. Das ist wieder genau diese Kunst, die wir auch bei den anderen Dingen, wo wir glauben sollen, an den Tag legen sollen oder müssen. Wir sollen glauben, dass wir für die Sünde tot sind, obwohl wir immer wieder die Gegenwart der Sünde spüren und erfahren. Das ist was ganz Natürliches, dass wir die Gegenwart der Sünde spüren und erfahren. Und die Tatsache, dass wir die Gegenwart der Sünde spüren, heißt nicht, dass wir uns in Verzweiflung stürzen sollen und denken sollen, mit uns stimmt was nicht und wir sind noch lang nicht so geheiligt, wie wir sein sollten oder wir sind noch gar nicht gläubig oder gerettet. Nein, die Bibel sagt uns diesen Kampf voraus. Jemand, der zum wahren rettenden Glauben an den Herrn kommt, wird einen Kampf haben, einen Kampf spüren, dass nämlich der Geist gegen die Sünde, gegen das Fleisch kämpft und das Fleisch gegen den Geist. Und wir sind in diesem Kampf. Und das Mittel in diesem Kampf ist, dass wir uns für tot, beziehungsweise für die Sünde tot halten sollen. Aber für Gott lebt in Christus Jesus, unserem Herrn. Das heißt wieder blindes, kindliches Vertrauen. Obwohl wir die Gegenwart der Sünde immer wieder spüren, sollen wir auf den Herrn schauen, auf ihn vertrauen und darauf vertrauen, dass diese Aussage zutrifft, dass wir für die Sünde tot sind, weil der Herr Jesus am Kreuz die Macht der Sünde gebrochen hat. Wir sollen es einfach annehmen, dass es so ist und dass wir für Gott leben in Christus Jesus, unserem Herrn, dass wir ein neues Leben bekommen haben und für ihn da sind und uns ihm hingeben und uns ihm anbefehlen. Das heißt, die Antwort auf viele Dinge, beziehungsweise auf unser ganzes Glaubensleben, und deshalb heißt es eben Glaubensleben, ist der Glaube. Und der Glaube ist nicht ein Gefühl, das wir uns herbeisehen sollen oder herbeiwünschen, sondern der Glaube ist ein Vertrauen trotz aller Widerwärtigkeiten, trotz aller Anfechtungen, trotz allen Gefühl von Sündhaftigkeit und ein Schauen und Vertrauen auf das verbrachte Werk des Herrn. Dieses Werk ist es, in dem wir stets ruhen sollen. Und dieses Werk ist unsere Hoffnung, weil dieses Werk, das er vollbracht hat am Kreuz, ist für uns geschehen. Und egal, wie stark wir uns auch anstrengen, wir werden es nicht rückgängig machen. Und ich sage jetzt, wie stark wir uns auch anstrengen, weil es scheinbar doch oft so ist, als ob wir uns sehr stark anstrengen, um das Werk des Herrn zunichte zu machen. Ja, indem wir nämlich nicht darauf vertrauen und nicht daran glauben, sondern den Einflüsterungen des Widersachers glauben, der uns einredet, du hast nichts, du bist nichts, du kannst nichts. Es ist alles richtig, dass wir nichts haben, nichts sind, nichts können. Aber er versucht es ja in einer Weise zu machen, dass wir dem Herrn nicht mehr dienen können. Jesus sagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist richtig. Ja, wir haben nichts, wir sind nichts, wir können nichts. Aber wir haben alles im Herrn. Er ist alles, er ist alles und er kann alles und ich vermag alles durch den, der mich stark macht, durch den Herrn Jesus Christus. Ja, das ist ein großes Geschenk und wenn wir eben mit Sünde zu kämpfen haben, dann neigen wir wirklich dazu, solche Verse zu vergessen. Diese Aufforderung, haltet euch selbst dafür, dass ihr für die Sünde tot seid, aber für Gott lebt, in Christus Jesus, unserem Herrn. Wir dürfen auf ihn vertrauen, dass wir für Gott leben und dass er auch was vorhat mit uns. Und wir dürfen das ihm anbefehlen und dann warten und geduldig darauf warten, was er tut und er wird etwas tun. All die Aufforderungen nachher, uns zu freuen in dem Herrn, sind eine Folge davon, eine Folge, dass wir gegen alle Gefühle auf ihn vertrauen. Dann darf die Freude auch kommen. Und die Freude gründet sich in diesem vollbrachten Werk, dass wir darauf schauen und darüber nachdenken und nicht in uns hineinschauen. Erlöse uns von dem Bösen hat noch ein weiteres Anliegen. Also nicht nur, dass wir in der Vaterhand geborgen sind, und dass wir rausgeführt werden aus Dingen, wo wir gefallen sind, aus Dingen, die wir uns vielleicht nicht bewusst sind, und dass er uns bewahrt. Nein, erlöse uns von dem Bösen hat auch einen zukünftigen Aspekt. Wir wissen, dass wir eines Tages von diesem gefallenen Leib befreit werden. Jetzt seufzen wir und erwarten die Sohnestellung, wir erwarten diese Befreiung, wir erwarten, dass wir verwandelt werden und Jesus gleich sind. Und das ist unsere größte Sehnsucht. Das ist auch die letztendliche Antwort. Allen Kampf, den wir hier führen, ist ein Kampf und ist nicht der ewige Zustand, den der Herr für uns vorhat. Er hat gesagt, siehe, ich komme bald. Und die Aussage, dass er bald kommt, soll uns Mut geben, auch in Situationen, die schwierig sind, auszuharren und Geduld zu lernen und geduldig zu sein. Aber letztendlich werden wir von all dem befreit und der Teufel wird in den Feuersee geworfen und die Bösen werden in den Feuersee geworfen und es ist nichts mehr da, was uns anfechten und angreifen kann. Und wir lesen in Offenbarung 21, Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Diese Dinge, unter denen wir leiden, unter denen wir seufzen, unter denen wir runtergezogen werden, werden eines Tages vorübergehen, sie werden vorbei sein, und wir dürfen uns darauf freuen, dass Gott auf ganz andere Weise noch mit uns wohnen wird, wie es jetzt der Fall ist. Und das ist unsere Sehnsucht. Wir freuen uns jetzt schon, dass der Herr Wohnung genommen hat in uns. Aber es wird eine Zeit kommen, in der diese Gemeinschaft mit dem Herrn durch nichts mehr getrübt werden kann. Und das ist unsere letztendliche Hoffnung, nach der wir uns ausstrecken. Und auch der jetzige Kampf, den wir haben, wird dadurch leichter, indem wir daran denken, dass dieser Kampf eines Tages vorbei ist und dass der Herr sich danach sehnt, dass wir da sind, wo er ist. Dass er sich danach sehnt, uns zu sich zu holen, damit wir in alle Ewigkeit diese Gemeinschaft mit ihm genießen dürfen. Und somit erlöse uns von dem Bösen, ist letztendlich auch eine Bitte und ein Ausstrecken nach dem Herrn, dass wir von all dem hier, unter dem wir leiden, frei werden und für immer frei sind und die ewige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus und mit dem Vater genießen dürfen.